Nur wenn wir hören, können wir einander anschauen.
Eine echte bayerische Bauernhochzeit stand altrömischen Orgien in nichts nach.
Ebenfalls ins Leere greifen Theorien, welche die Wurst als das Produkt einer Reinigungsarbeit interpretieren.
Nachher macht es einen Plimperer, manchmal sogar einen Plimpertaschen-Plimperturi. Und das Nonsensal ist da.
Gutes von gestern. Wir heben die Schätze des bayerischen Feuilletons.
So geht ja alles durcheinander. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben nur eine Stunde Zeit.
Heute befassen wir uns im bayerischen Feuilleton mit einer verschwindenden Kulturtechnik, dem Ausschneiden. Wenn Sie die Zeitung noch auf Papier konsumieren, kennen Sie das Phänomen sicher. Ein interessanter Artikel, den man der Flüchtigkeit entreißen will, also rasch die Schere gezückt. Für den Kinotipp, das Rezept, den Reisebericht. Dann lagern irgendwo, später suchen überall. In unserer Reihe Retro, Gutes von gestern, wiederholen wir eine Sendung zur Geschichte des Ausschnitts aus dem Jahr 2008.
Naja, ein Ausschneiden ja in dem Moment, wenn es für mich eine interessante Geschichte gibt, dann schneide ich es aus.
Da mache ich es wie jedermann. Ich reiße mir wichtige oder interessante Sachen aus und denke, die lese ich später.
Und wenn man kein richtig gutes System hat, ist es schwer, die Dinge, an die man sich noch erinnert, jemals wiederzufinden.
Dann sortiere ich nochmal mit, das brauche ich jetzt doch nicht mehr und das muss ich doch noch aufheben, weil das will ich unbedingt lesen. Und natürlich habe ich dann auch Häufen, die ich nach 2 Jahren ungelesen wegwerfe.
Ich bin ziemlich sicher, dass sich wahrscheinlich viele Leute sehr ähnlich verhalten da mit dem.
Ja, es ist so eine Eichhörnchen-Mentalität und oft genug trennt man sich davon und stellt auch fest, dass viel Zeit vergangen ist und wir alle älter geworden sind.
Wir Ausschneider. Vom komplizierten Umgang mit Zeitungsausschnitten. Ein Feuilleton von Henrike Leonhardt.
Mit Auskünften und Bekenntnissen von Hans Besold, Ursula Brunner, Anton Dallmayr, Klaus Dickkopp, Brigitte Huber, Holger Pätz und Ulrich Sebulke.
Es gibt ja Leute, die immer denken, sie verpassen was und sammeln und sammeln und kennen einen, der eben sein Süddeutsche seit 20 Jahren da liegen hat und nie nachkommt mit dem Ausschneiden. Ne? Wahrscheinlich, weil er entweder sich für so viel interessiert oder nie Zeit hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, seine Wirtin hat ihm angekündigt, sie würde ihn kündigen, wenn er nicht die Zeitung mal langsam da wegschafft. Kommt mir aber vor, als wenn man jetzt meint, der Sinn des Lebens und die Erklärung des Lebens, die liegt genau in diesem großen Haufen der Süddeutschen. Deswegen kann er sie nicht wegschmeißen.
Was geschieht eigentlich beim Zeitungsausschneiden? Was macht man da eigentlich? Mann? Ich, du, er, sie, es. Wir alle wollen, was flüchtig ist, halten. So auch der Arzt und Lyriker Wolfgang Weimershaus.
Marotte. Ich lege gerne Seiten ab für andere späte Jahre. Nun werden schon die Jahre knapp, das ist das Sonderbare. Ich schneide gern Kolumnen aus, die will ich später lesen, und plötzlich merke ich, eider daus, später ist schon gewesen.
Das Ausschneiden ist eine weit verbreitete, aber ganz und gar individuelle und subjektive Angelegenheit. Man privatisiert sozusagen öffentliches Gut. Fast jeder ist darin eigen. Beim Ausschneiden und beim Aufheben. Erich Kästner.
Die Einleitung ist möglichst kurz.
Die Einleitung von Pünktchen und Anton. Irgendwo müsste ich einen kopierten Artikel haben zu Kästners besonderem Umgang mit Einleitungen.
Was wollte ich gleich sagen? Ach ja, ich weiß es schon wieder. Die Geschichte, die ich euch diesmal erzählen werde, ist höchst merkwürdig. Erstens ist sie merkwürdig, weil sie merkwürdig ist, und zweitens ist sie wirklich passiert. Sie stand vor ungefähr einem halben Jahr in der Zeitung. Aha, denkt ihr und pfeift durch die Zähne, aha, Kästner hat geklaut. Hat er aber gar nicht. Die Geschichte, die in der Zeitung stand, war höchstens 20 Zeilen lang. Die wenigsten Leute werden sie gelesen haben, so klein war sie. Es war eine Notiz
und darin hieß es bloß, am so und so vielten sei in Berlin das und das los gewesen. Ich holte mir sofort eine Schere, schnitt die Notiz aus und legte sie behutsam in das Kästchen für Merkwürdigkeiten.
Ich weiß jetzt genau, wo noch ein bisschen was liegt. Ich habe in einer Ecke so ein paar Spiegel zu liegen und darunter sind dann so Erzeugnisse, nämlich solche Auszüge aus den Zeitungen, die ich ausgeschnitten habe.
Das ist Klaus Dickop, Nachbar der Autorin. Seit über 3 Jahrzehnten wohnen unsere Familien Etagentür an Tür. Um über Ausschneidegewohnheiten und Angewohnheiten zu sprechen, bedarf es eines gewissen Vertrauens. Drum fangen wir bei den Nachbarn an, was ermutigt, dann auch den eigenen Blätterwald zu durchforsten.
Meine Ausschnitte, die ich gesammelt habe, beziehungsweise zum Teil, wie gesagt, nicht wiederfinde, die will ich ja auch nicht weggeben. Die würde ich gerne, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich brauche sowas, schau doch mal nach. Und wenn ich es gerade habe, würde ich es dir leihen, aber hergeben würde ich es nicht. Nicht unbedingt. Ne?
Die Tageszeitung ist, nicht nur inhaltlich, ein wichtiger Schnittpunkt unserer Wand-an-Wand-Gemeinschaft. Wer früher aufsteht, nimmt morgens auch die Zeitung der Nachbarn aus dem Kasten und legt sie vor deren Tür. Würde sie am Abend immer noch dort liegen, wäre das Anlass zur Besorgnis. Eigentlich könnte man sich, so die ökonomische Vernunft, auf ein gemeinsames Abonnement einigen. Eigentlich.
Stimmt, ja, wir haben mal darüber geredet, ob man nicht unsere Zeitung, ob man nicht sagt, eigentlich ist sie so teuer, dass man sich sagt, eigentlich reicht es doch, wenn sie einer nimmt, ja, und dann kriegt der andere sie rüber. Aber auf der anderen Seite, das ist eben, worüber wir jetzt hier gerade reden, das ist das Problem. Dann würdest du, wenn ich jetzt zuerst dran gewesen wäre mit dem Lesen, hätte ich mir bestimmte Artikel schon eigentlich rausschneiden wollen. Oder ich hätte sie dann meinetwegen vielleicht angekreuzt und gesagt, bitte die für mich aufheben. Und es hätte auch sein können, da sind ja mit Sicherheit Artikel dabei, die für dich oder Alfred auch interessant gewesen wären. Vielleicht hätte man genau dieselben Artikel und dann streiten wir uns darum oder hätten uns drum gestritten. Also nicht, dass ich da die nun ewig behalten will, aber sie zu teilen mit dem anderen eigentlich nicht. Nee. Ich finde es besser, man hat seine eigene Zeitung. Die kann man dann auch mit gutem Gewissen einfach über den Jordan hauen, nämlich ab in den Müll und den Rest eben ausschneiden. Das, was man behalten möchte. So politische Sachen, wenn es so das Dritte Reich angeht und auch geschichtliche Sachen, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, das hebe ich mir dann oft auf, aber es fliegt leider bei mir so herum. Es ist nicht irgendwie geordnet oder sonst was. Manchmal klammere ich das erstmal zusammen und dann klammere ich es wieder aus. Und dann verschwinden die Einzelteile irgendwie.
Wenn die Autorin den Zeitungsbalken im Auge vom Nachbarn vorführt, sollte sie den im eigenen Auge nicht übersehen und nicht wegschwindeln. Also, sie muss vor oder hinter der eigenen Tür kehren. Drum nutzt sie die Gunst der Radiostunde und durchforstet ihren Blätterwald im grünen Aktendeckel. In den kommt erstmal alles rein, unsortiert. Und jetzt wieder raus.
Im Land der Patrioten. Monika Hohlmeier besucht die chinesische Eliteschule Juxin. Ja, das brauche ich nicht mehr. Postbote Neugebauer wurde zum Extremsportler, weil ihn seine Freundin verließ. Kann passieren. Brauche ich nicht mehr. Schau ich die Rückseite. Ach du, ja, da ist was. Angestrichen sogar. Zur Kunstpartie aufs Land. Früher reiste der Münchner als Sommerfrischler in die Region. Jetzt soll er dort Kultur und Natur neu entdecken. Ja, das muss ich aufheben. Das sollte ich doch ausschneiden. Oh. Und das Datum nicht vergessen. Das habe ich schon weggeschmissen. Das ist das Datum. 24.
Markierte und grob herausgerissene oder geschnittene Zeitungsseiten. Allerlei Vermischtes. Unter anderem Ideen zu vergangenen BR-Land- und Leute-Features und fürs bayerische Feuilleton. Feuilleton. Von Feuille. Das Blatt. Der Blätterwald. Die wachsenden Blätterhaufen. Autorin hofft auch, unterm Blättern und Schnippeln einen verschwundenen oder verlegten Ausschnitt wiederzufinden, den ihr die Redakteurin vor einiger Zeit zum Thema Zeitungsausschnitte gegeben hat. Interessant, wie die Leute so damit umgehen und was daraus wird.
Manche sind schon geschnitten, manche sind noch nur rausgerissen wegen Lernhilfe aus Sachsen. Vor 150 Jahren gründete Rudolf Oldenburg. Ja, das glaube ich auch. Rubiks Würfel. Naja, ist da sonst noch was? Vielleicht habe ich irgendwas anderem. Ah ja, in Dresden wird ein vielversprechendes elektronisches Lesegerät gebaut. Das wird mal interessant. Alles interessant. Da weiß ich mal die ganze Seite raus und entscheide beim nächsten Mal, was ich da ausschneide. Ah ja, über Mystikerin von Justina Schreiber, der Kollege. Das muss ich alle mal noch lesen. Und hier, ja, das ist das, ein Bild von der Werefkin, dieses schöne Bild, Herbst oder auch Schule, wo die kleinen Mädchen mit der Internatsschwester in die Abendsonne gehen.
Die Werefkin-Reproduktion nehmen wir gern hier als Überleitung zur bildenden Kunst. Besuch bei Ulrich Sebulke, Künstler und Kunsthistoriker, Dozent an der Münchner Volkshochschule.
Ich habe erstens mal gemerkt, wenn man künstlerisch tätig ist, dann sollte man möglichst immer dabei bleiben. Wenn man so 3-4 Wochen Pause gemacht hat, dann geht einem das Gefühl für Material verloren und muss sozusagen immer wieder von vorne anfangen. Deswegen habe ich 1997 beschlossen, ja quasi kalendermäßig jeden Tag irgendwas zu kleben, zu malen, zu zeichnen, in ganz normale, wie soll man sagen, das Chefkalender sind das, ne? Pro Tag eine Seite. Also es geht nicht nur um Zeitungsartikel, aber oft benutze ich eben Zeitungsartikel, die mich bewegen, die mit dem, was ich gerade tue, zusammenhängen.
Die Bohrgeräusche müssen wir leider in Kauf nehmen. Wo Altbau, da Sanierung.
Dann sind zwischendurch da gemalte Geschichten.
Aber oft hast du auch so Buchstaben dazwischen.
Ja. Die Überschrift zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung ist jetzt von Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Und dass ich die dann erstmal in das Buch klebe, weiß aber noch nicht, was dabei rauskommt und das dann übermale. Aber so, dass eben teilweise die Buchstaben noch zu sehen sind und dann als Strukturelement im Bild mit drin sind.
Aus gewöhnlichen Buchkalendern sind durch die Einkleberei, Übermalerei dicke, sich spreizende Wälzer geworden mit buntem Schnitt. Tagebücher, Jahrbücher.
Die Blätter sind sonst immer nur so einzeln und herumfliegend, während hier hat man das dann wie so ein Bilderbuch alles zusammen. Und wenn man ganz schnell blättert, dann hat man sozusagen die vielen verschiedenen Aspekten von Welt. Seitdem die Süddeutsche eben farbige Bilder hat und sie sich auch gut kleben lässt, schneide ich jeden Tag aus der Süddeutschen Zeitung Bilder aus, die mir gefallen, und mache daraus Collagen. Und das wäre eben zum Beispiel dieses Durcheinander, was in der Welt so ist. Das war ja auch bei Schwitters schon. Durch den Ersten Weltkrieg explodierte sozusagen die bürgerliche Welt. Alles, was irgendwie mal Sinn und Zusammenhang, das ist ihnen entglitten. Und auf einmal musste er die Welt wieder neu zusammensetzen, ne? Als Romantiker.
Schwitters, Kurt, Maler und Dichter. Geboren 20.06.1887 Hannover. Gestorben 8.01.1948 Ambleside, Westmoreland. Emigrierte 1937. Mitarbeiter des Sturm, den Dadaisten und den Konstruktivisten des Bauhaus nahestehend. Erfinder der Märzkunst, einer eigenen Richtung des Dadaismus, Collagen aus Wort- und Bildmaterial.
Kurt Schwitters, 1930.
Ich nannte meine neue Gestaltung mit prinzipiell jedem Material Merz. Das ist die zweite Silbe von Kommerz. Es entstand beim Merzbilde, einem Bilde, auf dem unter abstrakten Formen das Wort Merz aufgeklebt und ausgeschnitten aus einer Anzeige der Kommerz- und Privatbank zu lesen war. Dieses Wort Merz war durch Abstimmen gegen die anderen Bildteile selbst Bildteil geworden und so musste es dort stehen.
Über Übrigens war unser Münchner Malerpoet Karl Spitzweg schon lange vor Dada ein Dadaist. So um 1860 verehrte er, ein Feinschmecker, seiner Nichte Lina 31 von Hand abgeschriebene und komisch kommentierte Kochrezepte, illustriert mit irrwitzigen Collagen, deren Wort- und Bildausschnitte aus den fliegenden Blättern und Tageszeitungen stammten. Damals waren die sogenannten Scrapbooks modern, gummierte Einklebebücher, in denen man bestimmte Ausschnitte sammelte. Spitzweg hat die Ausschnitte auch übermalt, respektlos umgestaltet. Zur Paderbörnschen kalte Schale montierte er die einem zeitgenössischen Musterbuch entnommene pompöse Abbildung einer pokalähnlichen Schale in das eisige Bild einer hehren Gletscherlandschaft. Oder in eine schwarz-weiße Zeitungskarikatur, in der ein Schneider einem eiligen Kunden die Frackschöße bügelt, malte Spitzweg rot die brennende Gefahr. Schon wälzt sich dicker, brauner Qualm empor und bedrohlich über das Bildformat hinaus.
Einbrennet's, auch Mehlschwitze, unter beständigem Rühren mit besonderer Vorsicht, dass es nicht branstig wird, wie etwa oben im Bilde.
Fürs Rotwild kollagierte der Malerpoet Haas, Reh und Jager und die rote Fahne Garibaldis.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen hier dahinter mit Zeitung. Ja genau, Zeitung wäre vielleicht dieses Aktuelle, was mit drin ist, aber dann mit Malerei kombiniert, mit dem, was vielleicht individuell dazukommt. Und dadurch bekommt es dann halt einen neuen Zusammenhang. So.
Und du machst es dir zu eigen, ne?
Ja, irgendwie so eine Aneignung von Welt ist es dann, ne?
Ja, du machst dir was Öffentliches eigentlich zum eigenen, ne? Du verwandelst. Mhm. Botschaft, die an alle ist, machst daraus deine Sache.
Aha. Oder? Ja, ich wandle quasi auch was um irgendwie, ne? In das, wie ich mir das dann künstlerisch, ja, oder wie soll man sagen, es ist eine Umformung, genau. Wenn ich das dann am Ende des Jahres in die Hand nehme, habe ich richtig das Gefühl, ein Brikett, Jahresbrikett in der Hand zu haben mit ja, verschiedensten Informationen aus allen möglichen Zeitungsartikeln, wie gesagt, gemaltem, Collagen, geschriebenem. Und auch wenn man dann nicht mehr viel weiß von 1997, aber dann habe ich sozusagen etwas in der Hand.
Ich mache aus einem öffentlichen, veröffentlichten Massenartikel aus wertloser Wegwerfware beim Herausschneiden meine Sache. Etwas von Dauer. Blatt für Blatt. Peu à peu. Feuille à feuille. Das Bilderbuch, das dicke, wilde Bilderbuch der Therese Schweiger zum Beispiel. Jahrzehntelang hat die Münchnerin, sie stammte aus der Arbeiterschicht, Porträts aus Zeitschriften, Zeitungen, Filmheften ausgeschnitten, zumeist von bekannten Zeitgenossen und Genossinnen. Menschen, die ihr wichtig gewesen sein müssen und die sie vielleicht gern getroffen hätte.
Rosa Luxemburg, dann Tucholsky, Rathenau und dann kommt aber auch Nietzsche und Schiller, dann wieder Sophie Scholl, Bertha von Suttner, also für ihre Friedensbewegung.
Ach ja, und gleich so hintereinander.
Dann der Einstein, die Ina Seidel. Also das ist total irre. Adalbert Stifter, Perl S. Back.
Bert Brecht, Heinrich Mann.
Anschauen konnten wir diese Bilderbuchversammlung im Archiv der Münchner Arbeiterbewegung, zusammen mit der Archivleiterin Ursula Brunner und mit Johann Besold, dem Schwiegersohn der Therese Schweiger. Sie war die Mutter von der bekannten Münchner Frauenrechtlerin und Pazifistin Maxi Besold.
Sie war ja wohl so wie die Maxi vielfältig interessiert, also politisch, kulturell. Und ich denke mir, das ist damals ja im Gegensatz zu heute, zu der ganzen Bilder- und Fernsehflut, einfach weniger gab und es für sie eindrücklicher war und sie sich dann damit irgendwie beschäftigt hat. Will Quadflieg, dann quasi aus dem Faust, Lilli Palmer, der Mephisto. Also jetzt hat sie wohl irgendwie Gustav Gründens, die Schauspieler. Und zwischendrin ist aber es dann wieder 100 Jahre Rotes Kreuz.
Und Polarforscher, Nansen, ja, Friedhof ja. Nansen. Mei, schaut der bös aus.
Briefmarken, kleine Bildchen, schwarz-weiß oder im Braunton. Mit der Zeit wurden die immer größer und farbig. Ein Zeitschnitt von den 50er Jahren bis zu ihrem Tod in den 90ern. Die Entwicklung der Presseporträts. Eingeklebt sind die Fotos dicht an dicht, oft überlappend, in ein altes Folio-Kassenbuch. Kein freier Zentimeter.
Hat sie einfach aufgeschnitten und irgendwie eingeklebt. Und ganz...
Unikonzept.
Ja, irgendwie Karl Valentin und Komikerseite, würde ich jetzt mal sagen. Und sehr bayerische Seite. Und gleichzeitig ja, passt Michel aber für Lang. Sie auch der Chaplin zum Valentin. Und dann auch die Anna Magnani. Und Hans Moser und Karlstadt und Marktfrauen. Aber nicht die Münchner, sondern von Leopold Will. Das ist total irre.
Und da ist eine Traueranzeige oder
ja.
was? Irgendjemand, den man ja. gar nicht kennt.
Ein unglaubliches Guckbuch hat die Therese Schweiger zusammengeklebt. Sich und uns. Sicher 10 Zentimeter dick. Hier konnte sie alle Menschen versammeln, die sie vielleicht wirklich gern einmal zusammengebracht hätte. Zu einem bedingungslosen, endlosen Friedensfest. Wann sie wohl damit begonnen hat?
Eher im Alter, am Anfang vom Altern. Also sie war immer nach dem Krieg alleinstehend. Da waren die Kinder zuerst noch in der Wohnung, in der Familie, und die sind dann ausgezogen. Dann war sie zum Schluss allein in der Wohnung und da hat es da vielleicht dann angefangen.
Jeder scheint vorzukommen. Jede. Jeder. Fast jeder. Es fällt auf, wer fehlt. Solche Sammlungen scheinen vielleicht willkürlich angehäuft. Zu subjektiv, um daraus Schlüsse zu ziehen, sind dabei doch ein Spiegel ihrer Zeit und verraten individuelle Vorlieben, Neigungen, Wünsche. Hier, Lassalle immer wieder, Brecht, Brandt, Dutschke. Weder Adenauer noch Franz Josef Strauß. Aber Theater, Oper, Volksmusik, die Berge. Was unerreichbar blieb, hatte sie hier nahe und in der Hand. Bilder, fast ohne Worte. Was Eigenes halt.
Viele Leute kennen
das also
gar nicht.
Also das ist jetzt, glaube ich, so Gesang mehr. Und Opern, weil die Callas, die Seite ist ja fast Callas, Hermann Prey, dann
das Gérard Philippe,
die Schauspieler, genau.
Caruso.
Da haben wir doch immer als Knaben den Spruch gehabt, ich bin zwar nicht Caruso, aber ich tue so. Und interessant ist, dass die Schwester von der Maxi das wegschmeißen wollte.
Oh nee.
Wie die Wohnung entsorgt worden ist. Und na, das bleibt schon bei uns.
Wenn wir früher, so Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, nächtens aus der Wohnung von gegenüberwohnenden Freunden, also von der anderen Seite unseres Hinterhofs, auf die Rückfront unseres Hauses schauten, dann hatte das mit den vielen warm erleuchteten, vorhanglosen Fenstern so eine anheimelnde Adventskalenderstimmung. Heute ist das ganz anders. Fenster verhängt, alles duster. Strom sparen? Oder gehen die Menschen zeitiger ins Bett? Jedenfalls war damals auch Paul Eckert, Parterre links, bis spät in die Nacht hinein wach und tätig. Den hageren Mann sahen wir an einem langen Tisch sitzen, im hellen Lampenschein. Angespannt, sehr konzentriert. Neben sich Zeitungshaufen, aus denen er, wie wir wussten, Schlagzeilen, Wörter, Buchstaben schnitt. Die legte er vor sich aus in Girlanden, Ketten, vielleicht Sätzen, tauschte aus, versetzte hier etwas und dort, klebte manche Kombinationen auf DIN A4-Bogen, die er in ein Ringbuch einfügte. Indiskret unser Zuschauen, gewiss, und faszinierend. Fremde Beobachter hätten ihn für einen Serienhersteller von anonymen Erpresserbriefen halten müssen. Helmut Paul Eckert aber schuf seine Kledichte. Aus großen und kleinen, fetten und dünnen herausgeschnittenen Presseüberschriften, Wörtern und Lettern und Reklamezeilen montierte und klebte er Gedichte, Kledichte. Wenn Eckert bei den von dem Felderfinger Förderer der Mundartdichtung Friedel Brehm organisierten öffentlichen Wirtshauslesungen vorlas, dann hatte das in der frühen Haidhauser Szene Kultcharakter.
Unsere schönsten Jahre. Brotliebe und Dauerwelle. Sparen, Urlaub fahren. Schlager der Woche. Fernsehkummer. Abflussnotdienst. So wild ging's zu.
Friedel Brehm brachte auch Eckerts erste Gedichte heraus. Wie die nächsten von dem Multikünstler Eugen Oker veröffentlichten Bände sind das nunmehr bibliophile Kostbarkeiten.
Retter brauchen Trümmer und Schutt.
Nun liegt Paul Eckerts Nachlass in der Monacensia, dem Literaturarchiv der Stadt München.
100.000 beim Rentner-Renntag. Von rechts nach ganz rechts. In der Neuhauser Straße. Sonnenschein. Stimmung. Bier. Bier. Randale. Straßenschlachten. Angeblich 16 Tote. Vermutlich 11 Tote. Tatsächlich 18 Tote.
Paul Eckert, geboren in Minga, Poet, Collageur, Bäckermeister. Cut and Paste, der Zeitungsausschnitt in den Wissenschaften, heißt ein schön gemachtes Buch, das die Medienwissenschaftlerin Anke Tehesen 2002 herausbrachte: Schneiden und Kleben. Es enthält auch ein Interview mit der im Banat geborenen bekannten Schriftstellerin Hertha Müller, die aus farbigen illustrierten Wörterschnipseln wundervolle und wunderschöne Gedichte zusammenstellt und mit Bildcollagen verbindet. Der erste dieser aufwendig gestalteten Lyrikbände heißt »Im Haarknoten wohnt eine Dame«. 2005 erschien im Münchner Hansa Verlag »Die blassen Herren mit den Mokkatassen«.
Unlängst habe ich gehört, dass manche Leute längst bei anderen wohnen als Atem, Fliegen oder Kaffeebohnen.
Die Schriftstellerin hat sich angewöhnt, stets eine Klappschere mit sich herumzutragen. Jeden Pressesatz und jede Zeitung, jede Illustration, jede Werbung sieht sie mit dem einen Blick.
Welches Wort könntest du jetzt nehmen? Welches würdest du jetzt ausschneiden? Und was würdest du von da und da zusammenfügen?
Aus fremdem Alltagsvokabular wählt sie Wort für Wort, um daraus etwas Neues zu formen. Im eigenen Duktus und Kontext. Poesie. Von den Weiße-Kragen-Ausschneidern zu den Schnipseltätern. In Romanen spielen Zeitungsausschnitte öfter eine Rolle. Jean-Pauls Siebenkäs ist hier zu nennen, Alfred Döblin vor allem mit seinem Berlin-Alexanderplatz, Siegfried Krakauer, Jakob Wassermann, Kästner mit seinem Sammelkästchen für Merkwürdigkeiten hatten wir schon. Wie es im Krimi ausschaut, fragte die Autorin den Fachmann Joachim Linder, der sie weiterwies an den Krimi-Autor und Spezialisten Dieter Paul Rudolf. Der stellte die Frage ins Internet. Weblog, Watching the Detectives.
Helft mal einer netten Dame. Kennt ihr Krimis, in denen Zeitungsausschnitte eine möglichst bedeutende Rolle spielen? Leonardo Padura, Der Nebel von gestern. Und wenn ich mich nicht gänzlich täusche, Henning Mankel, Kennedys Gehirn, sind mir selber eingefallen. Also, Zeitungsausschnitte, Buchstaben aus Zeitungen, aus denen Erpresserbriefe zusammengesetzt werden. Poe? Marie Rogü? Arbeitet er mit Ausschnitten oder den kompletten Zeitungen? Muss ich mal nachgucken.
Antwort von Fippi?
Dupin löst die Geschichte über die Zeitungsberichte. Er verlässt, glaube ich, nicht mal seinen Sessel dafür. Bei Rue Morgue geht er immerhin mal aus dem Haus, um sich den Tatort anzusehen. Aber Marie Rogü ist das Paradebeispiel für den Armchair-Detective, wenn ich mich recht erinnere.
Aber ihm liegen wohl die kompletten Zeitungsausgaben vor, nicht Ausschnitte. Mal schauen, wo ich meine Poe-Ausgabe versteckt habe.
Andere Hinweise? Auf Elroy, L.A. Confidential oder Minette Walters.
Walters erzählt mit Zeitungsausschnitten, um dem Ganzen wie schon bei Dracula eine Realitätsnähe zu geben.
Und der Klassiker.
A.C. Doyle, The Hound of the Baskervilles. Da gibt es einen anonymen Brief, den Sherlock Holmes als aus der Times von gestern oder so identifiziert.
Die Autorin sagt den Detectives merci, besten Dank. Und durchblättert Sir Arthur Conan Doyles Hund von Baskerville, 1902 in London erschienen, eines der meistgelesenen Bücher weltweit. Durch einen Zeitungsausschnitt aus der Devon Country Chronicle erfährt Sherlock Holmes von dem Fluch, der auf dem Hause der Baskervilles liegt. Sir Henry Baskerville zeigt dem Detektiv einen anonymen Brief. Er faltete ihn auseinander und legte ihn flach auf den Tisch. In der Mitte des Blattes stand ein einziger Satz, der durch aufgeklebte Wörter gebildet war. Er lautete:
Wenn Sie Wert auf Ihr Leben oder Ihren Verstand legen, so bleiben Sie dem Moor fern.
Nur das Wort Moor war mit Tinte geschrieben. Messerscharf zieht Holmes nun seine Schlüsse. Aus der Typografie erkennt er, dass der Brief der Vortagsausgabe der Times entnommen wurde, und zwar der inneren Seite.
Donnerwetter, Sie haben recht. Na, das nenne ich aber Fixigkeit,
rief Sir Henry. Nur das Wort Moor hatte der eilige Ausschneider hier nicht gefunden und deshalb handschriftlich ergänzt. Alle anderen Wörter mit einer Schere.
Mit einer Nagelschere ausgeschnitten, ja. Wie Sie sehen können, war es eine Schere mit sehr kurzer Klinge, denn es war für die Wörter »so bleiben« ein zweimaliges Zuschneiden nötig.
Fragen an Dr. Anton Dallmayr, Chemiker und Sachverständiger für Urkunden im Bayerischen Landeskriminalamt. Lesen Sie Krimis?
Nein, weil ich in der Arbeit jeden Tag Krimis habe.
Da habe ich gerade gelesen, den Hund von Baskerville.
Den hatte ich auch mal gelesen als Heranwachsender.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen mit kriminell genutzten Zeitungsfitzeln?
Mit anonymen Schreiben nicht, aber mit Erpresserschreiben. Anonyme Schreiben werden selten aus Zeitungsausschnitten gemacht, aber Erpresserschreiben. Früher, vor der Zeit des Computers.
Wieso das eine nicht und das andere doch?
Weil man bei anonymen Schreiben meistens bestimmte Textteile braucht, die man nicht unbedingt in der Presse findet. Inhaltlich ist auch mehr bei anonymen Schreiben, wenn es Beleidigungen sind oder ähnliches. Während bei Erpresserschreiben, da geht es darum, Geld her und ein Betrag oder irgend sowas. Das ist kurz und bündig und sowas lässt sich leichter aus Zeitungsausschnitten fertigen. Irgendwann landet es bei uns auf dem Tisch und dann stellen wir genauso wie beim Hund von Baskerville auch fest, aus welcher Zeitung könnte es stammen. Geben dann der Polizei einen Fahndungshinweis und wenn die einen Verdächtigen haben, dann suchen sie dem sein Papierkorbtuch oder seine Papiertonne, ob sie Reste von Zeitschriften dieser Art finden.
Du wirst dem Hotelportier sagen, du wünschest, die fortgeworfenen Papiere von gestern zu sehen.
Wie erkennt man, aus welcher Zeitung ausgeschnitten wurde?
Das erste ist einmal die Drucktechnik, dass man die Drucktechnik bestimmt und wenn man dann zum Beispiel einen Tiefdruck hat, dann weiß man, das ist Illustrierte. Hat man Offsetdruck, dann ist eine Tageszeitung oder was ähnliches. Und dann natürlich anhand der Qualität des Papiers.
Also ihr könnt genau sagen, das ist jetzt aus der Bild-Zeitung?
Nein, das kann man nicht genau sagen. Ich kann jetzt nicht unterscheiden, ob es jetzt irgendeines dieser Blätter ist, die im Münchner Raum da kursieren tagtäglich. Da kommen dann verschiedene in Frage. Aber man kann es irgendwann dann eingrenzen in der Regel. Weniger vom Inhalt, weil es ja nur einzelne Ausschnitte sind, einzelne Wörter, oft einzelne Buchstaben sogar nur. Und da geht es also nur um die technischen Sachen, Papierqualität, Drucktechnik. Und aus der Kombination dann raus, welche Art von Zeitschrift oder Zeitung kommt hier in Frage. Man schaut also, ob die Passstücke in den Ausschnitt reinpassen. Und hier kann man natürlich dann höher einsteigen über die Fasern, die übereinstimmen mit dem Rasterelektronenmikroskop zum Beispiel, wenn die Passspur nicht ganz so eindeutig ist, um dann eindeutig zu sagen, okay, dieser Ausschnitt stammt aus dieser sichergestellten Zeitung.
Aber sind die denn so blöd, diese Zeitung aufzuheben?
Aufheben weniger, aber sie wird halt im Papierkorb geschmissen oder in die Aschentonne und wenn man rechtzeitig zugreift, dann kommt es halt immer wieder vor, dass solche Teile sichergestellt werden. Bei diesen Schnipseln kann man eventuell noch einen Klebstoff bestimmen, mit dem das aufgeklebt worden ist.
Richtig. Es schnitt also jemand den Text des Briefes mit einer kurzklingigen Schere aus, klebte ihn mit Kleister.
Mit Gummi, sagte Holmes.
Mit Gummi auf das Papier.
Hat aber keine große Bedeutung, weil es ist eine Materialgleichheit. Und Kleber hat jeder zu Hause und meistens sogar denselben. Also das hat keinerlei weitere Hinweise. Da bietet dann der Computer schon wesentlich mehr Ansatzpunkte, um auf den Urheber zu kommen.
Ist das Schneidewerkzeug ein Indiz?
Normalerweise spielt es keine Rolle, aber man kann natürlich feststellen, ob es mit der Schere oder mit einem Schneidegerät geschnitten worden ist. Wobei bei diesen Erpresserschreiben aus Zeitungsausschnitten in der Regel eine Schere verwendet worden ist. Also mir ist kein Fall in Erinnerung, wo also professionell mit der Schneidemaschine also die Teile ausgeschnitten worden sind.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Zeitungs- und Täterprofil?
Also in der Regel wird aus Illustrierten und aus dieser Tagespresse was benutzt. Fachzeitschriften sind bei uns nie vorgekommen.
Fachliteratur, sagt der Sachverständige Dr. Dallmayr, gebe es zu handgeschnittenen Erpresserschreiben heutzutage wohl auch nicht mehr. Schneiden und Kleben sei allzu simpel, jedenfalls bei kriminellen Absichten. Er selbst schneide keine Artikel mehr aus, die leidige Frage der Archivierung, und Papier vergilbe so schnell. Allerdings fürs Kochen?
Rezepte sammle ich tatsächlich. Wenn man da was bemerkenswert erscheint, dann schneide ich es aus und klebe es in unser Buch ein. Wir haben so ein Buch, wo man so Ausschnitte, Rezeptausschnitte einkleben. Sonst gehen es verloren.
Höflichkeit oder Entfremdung von Fritsch Speitkamps Geschichte des Trinkgeldes. Das ist doch mal interessant. Ja, das ist auf der Rückseite über. Nee, da muss ich die ganze Seite aufhören, aber markieren.
Den verlegten Artikel zum Thema hat die Autorin noch nicht wiedergefunden. Hoffentlich nicht versehentlich weggeschmissen.
Ich sondere gerne Bilder aus, die will ich später kleben. Für diesen Wolfgang Weimers Haus wäre das ein halbes Leben. Ich hefte gern Kritiken ab, die sollen mir später dienen. Was ich da schon gesammelt hab, schafft mir nur saure Mienen. Exkurs: Der Autor und seine Schere oder Marotte?
Treffen mit dem Kabarettisten Holger Pätz in einem Schwabinger Café. Holger Pätz ist auch der Verfasser des alljährlichen Nockerberg-Singspiels. Da gibt er auch das bedrückende Double des Guido Westerwelle.
Als Kabarettist muss man ja viel Zeitung lesen und als Autor vom Nockerberg-Singspiel ebenfalls. Und man muss auch die entsprechenden Artikel, ja, weil man sich nicht alles merken kann und nicht auch immer gleich alles abschreiben kann, muss man natürlich sammeln. Und man sammelt auch auf Verdacht, ganz klar. Also jetzt gerade, wenn Nockerberg ansteht, dann fängt man im September, Oktober an zu sammeln. Das könnte ich gebrauchen, man muss Politiker sammeln. Ja, und es gibt nicht alles digital. Durchs Digitalisieren ist natürlich vieles einfacher geworden. Aber vieles muss man sich auch einfach ausschneiden. Ausschneiden und bezeichnen und in irgendwas für Ordner einsortieren. Und da ich dann auch viel unterwegs bin, habe ich es mir angewöhnt, eine kleine Schere mitzuführen. Die habe ich mir extra gekauft für diesen Zweck. Das ist eine französische Klappschere, weil wenn man im Zug sitzt und Zeitung liest, ist es ja schon immer ein Problem, dass man einen Artikel dann ausreißt. Das geht ja gar nicht. Man zerreißt die ganze Zeitung und der Nachbar nebendran ist gestört und so weiter. Und mit der kleinen französischen Klappschere geht das wunderbar. Ich habe sie hier also dabei. Ist in so einem kleinen Ledermäppchen, hat so ungefähr, naja, Ausmaße, würde ich mal sagen, 3 x 1,5 cm, kann man aufklappen. Dann ist es eine ganz normale, etwa in Fingernagelscherengröße, sehr stabile, sehr spitze Schere auch, also sehr scharf, dass man auch richtig ins Papier reinstechen kann und sich diesen Ausdruck dann richtig rausholen kann. Ja, ist solide, ist auch richtig gut. Ich fahre dann Zug oder wenn ich im Café sitze halt, ja, also ich schneide auch gut. Ich fühle mich auch unwohl, wenn ich ohne meine Schere aus dem Haus gehe. Weil es gäbe ja irgendwas auszuschneiden eventuell. Man sagt, das musst du unbedingt haben. Wieso hast du deine Schere nicht dabei? Und auf die Art und Weise ist die Ausbeute effektiver geworden.
Holger Pätz hat früher im alten BR-Zeitungsarchiv gejobbt und auch da seine Scherenerfahrungen gemacht.
Das war ein sehr schöner Job und damals noch absolut haptisch. Also es gab ja nichts Digitales oder so, es gab ja nur die Zeitungen. Und die Zeitungen mussten ausgeschnitten werden, täglich riesige Berge und bestempelt werden, was für eine Zeitung es ist und was für ein Datum es ist. Mussten einsortiert werden in spezielle Pappemappen, sodass also wenn einer kam und irgendwas wissen wollte, die Mappe dann rausgezogen wurde und ja, da lag dann der Artikel drin. Und es war so eine große Revolverkartei, ein riesiges Ding, wo man halt immer auf den Knopf gedrückt hat und dann kamen die Mappen angefahren. Und das Schöne an den Mappen war, dass vorne immer Zettel mit Querverweisen drin waren. Also wenn man jetzt irgendein Thema hatte, das man auch woanders durchaus hätte finden können. Seinerzeit waren das 4 Lektoren, meine ich, die haben so ein Kürzel gehabt, nachdem es dann wieder einzuordnen war. Und die haben da im Akkord gelesen. Also die haben die Zeitungen halt durchgefetzt, optisch. Und wir mussten sie ausschneiden und dann touren. Und haben auch durch viele Ausschneiden, habe ich mir so einen kleinen Knochenauswuchs am Finger dann geholt. Musste zum Arzt, eine Zeit lang musste ich dann pausieren, was anderes machen. Ging nicht anders.
Es hat sich übrigens der verlegte Zeitungsartikel inzwischen ganz unspektakulär wieder eingefunden. Nicht wie vorgestellt in der grünen, noch ungeordnet Mappe, sondern ordentlich und im Hängeordner unter Literatur. Eine Besprechung eines neuen Werks der Herausgeberin von Cut and Paste, Anke Tehesen.
Der Zeitungsausschnitt, ein Papierobjekt der Moderne.
Das lesenswerte Buch erzählt die Kulturgeschichte des Zeitungsausschneidens und die der Ausschneider.
Vom Möchtegern-Star bis zum Einstein-Hasser.
Ein wundervolles Buch, so fesselnd wie die Ausschneideleidenschaft, so vielfältig und facettenreich wie der private und professionelle Umgang mit dem Ausschnitt im Laufe der Zeit. Tehesen schildert die frühen Exzerpte, die schriftlichen Auszüge, als Vorläufer der Ausschnitte. Beschreibt die Scrapbooks und Kunst und Kommerz und Märzkunst. Und anschaulich Entstehung, Rolle und Einfluss der großen Zeitungsausschnittbüros seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, als die Welt für den Einzelnen zunehmend unüberschaubar wurde und die wirkliche und die Möchtegern-Prominenz Ausschneideaufträge erteilte, um die eigene Medienpräsenz und damit den jeweiligen Marktwert zu erfahren. Spannend zu lesen, wie Eitelkeiten und Animositäten die Sammelwut bestimmten und mit welchen ausgeklügelten Ordnungssystemen versucht wurde, die Informationsflut zu kanalisieren. Inzwischen hat die Digitalisierung Schere und Klebstoff weithin verdrängt. Ganze Zeitungsausschnittarchive wurden bereits geschreddert.
Anke Tehesen gelingt es in ihrer luziden Mediengeschichte der zerschnittenen Zeitung nicht nur mit besonderer Materialzärtlichkeit.
Was für ein merkwürdiger Begriff. Materialzärtlichkeit. Er passt.
Mit besonderer Materialzärtlichkeit also gelingt es ihr, eine bislang weitestgehend übersehene kulturelle Praktik zu rekonstruieren und analytisch auszudeuten. Vielmehr noch entwickelt sie mit eleganter Beiläufigkeit eine kleine Theorie des Fragments, wenn sie verdeutlicht, welch ungeheurer Akt im Cut and Paste einer Zeitung besteht. Der Ausschnitt befindet sich zugleich in einer schillernden Ambivalenz zwischen seiner Existenz als wertlosem Papier und der dauerhaft bewahrenswerten Qualität eines klassischen Druckerzeugnisses wie dem Buch. Ein kaum aufzulösender Schwebezustand zwischen Ewigem und Vergänglichem, den die Autorin als ein Symptom der Moderne identifiziert.
Tatsache: Die Nachricht von heute ist morgen der Schnee von gestern. Wird sie aber ausgeschnitten, also ihrem alten Kontext entrissen und dann eingebunden in ein Tagebuch oder eine Chronik, gewinnt sie neuen Zusammenhang. Der gestrige Schnee beginnt zu glänzen und zu leuchten und zu schillern. Wir wissen ja, wie viele Sorten Schnee es gibt zwischen Pulver und Kunst. Die Dadaisten Raul Hausmann und Hanna Höch sprachen von einem Schnitt durch die Zeit. Ein Schnitt durch die Zeit und durch sämtliche Schneeschichten und durch das Gemenge der Welt ist jede Ansammlung von Zeitungsausschnitten, ob gestaltet oder gestapelt oder auf einen Nagel gespießt als Klosettpapier. Ob kopiert oder als Faksimile-Buchedition. Und jeder wird durch seine Sicht und Auswahl ein ganz eigenes Bild entwickeln. Subjektiv, aber immer authentisch. Bei Bildern genauso wie bei Wortinformationen. Die Stadt München leistet sich seit den 1840er Jahren einen Chronisten, der das Heute für morgen festhält. Im neuen Jahrtausend führt im Münchner Stadtarchiv eine Chronistin, Dr. Brigitte Huber, von Haus aus Kunsthistorikerin, die Münchner Stadtchronik als Ein-Frau-Betrieb. Ihre Informationen für dieses Tagebuch der Stadt entnimmt sie zum großen Teil der Münchner Tagespresse.
Und entsprechend darf eben auch schon die Auswahl ein bisschen subjektiv sein.
Im Alleingang entscheidet sie, was überlieferungswürdig ist?
Ja, das entscheide ich. Also das hat dann immer noch Münchenbezug, wenn man so möchte. Diese Subjektivität ist erwünscht, weil wir betrachten die Stadtchronik nicht als wissenschaftliches Werk Und wer sie benutzt, wird sich darüber im Klaren sein müssen, dass er quellenkritisch an die Einträge rangehen muss, dass er sich also überlegen muss, wer hat zu welcher Zeit die Chronik geführt, was war das für ein Mensch, was hatte der vielleicht für Schwerpunkte und so weiter. Also das heißt anders ausgedrückt, aber auch jeder Chronist drückt der Chronik seine Handschrift auf und ein anderer Chronist würde vielleicht auch eine ganz andere Auswahl treffen.
Eine einzige Person hat die Verantwortung dafür, welches Bild sich kommende Generationen vom heutigen Münchner Stadtleben machen werden?
Man prägt ein bisschen mit und man kann aber in dem Sinn auch nichts falsch machen, weil wenn man sagt, es hat diesen Tagebuchcharakter, dann, also jeder Blickwinkel ist ja zwar vielleicht eingeschränkt, aber er ist nicht falsch. Also das ist ja auch eigentlich wie bei jeder Oral History Recherche, dass sie Personen befragen, die in einer ganz bestimmten Epoche an einer ganz bestimmten Stelle stehen und die widersprechen sich vielleicht total, aber letztendlich hat jeder Blickwinkel seine Berechtigung. Die Zeitung ist der Themengeber. Ich schaue natürlich auch fern oder höre auch Radio, also das ist ja nicht alleine, aber ich gebe Hinweise auf die Quellen und sammle sie zum Teil auch. Es ist altmodisch, wenn man so will, ja. Aber es ist sehr viel authentischer als eine seelenlose Datenbank, muss ich jetzt leider sagen. Also ich genieße immer noch diesen Reiz und ich finde auch die Chronik ein wunderbares Medium, weil in ihr einfach so viel Leben und so viele Geschichten stecken und man kann einfach so vielfach fündig werden, dass ich arbeite einfach auch sehr, sehr gerne mit diesen Materialien. Ja. Ja, also ich finde es wunderbar, ja, muss ich wirklich sagen. Ja, ich weiß es ja nicht, aber wenn jetzt die von mir geschriebene Chronik einer in 100 Jahren benutzt und er findet sie immer noch wunderbar, dann wär's ganz schön.
Er stand am Sarg von Strauß, Milovic und Queen Mum. Naja, vielleicht aufheben. Und darunter ist nämlich noch was. Ah, das war Fei höchste Zeit. Eine Dialektologin der Universität Würzburg. Er gründet Herkunft und Bedeutung des beliebten Würzwortes Fei. Das ist Fei interessant. Ein Bindewort, das vor allem in Süddeutschland noch rege Verwendung findet. Hat sich näher beschäftigt. Ja, das schneide ich aus. Das kommt zu Sprache, abgelegt unter Sprache. Und das ist nur ein Rest. Heinrich Merk, Goethe-Freund, Edition, die Briefe rausgegeben von Ulrike Leuschner, die kenne ich. Ja, das sehe ich auch aus. Das ist auch eine sehr gute Sprache.
In der Monacensia hat sie vor Jahren die Ausstellung zur Nachkriegsliteratur gemacht. Auf geflickten Straßen. Der Aufhänger für diesen Titel war Fei, auch ein Zeitungsausschnitt, eine Glosse des inzwischen verstorbenen Lyrikers Wolfgang Bechler. Die Literaturwissenschaftlerin Leuschner hatte die in seinem halb verkohlten Besitz entdeckt. Seine Wohnung war irgendwann zuvor in Flammen aufgegangen.
Exkurs. Marotte oder nie was von Papierkorb gehört?
Ulrich Sebulke über seinen Bekannten, den Zeitungsaufheber.
Wenn man da reinkommt in die Wohnung, und das war ein einziges Mal, dass er das irgendwie zugelassen hat, dass er überhaupt da hinkam, dann geht man wie durch Gänge. Der hat eigentlich überhaupt keinen richtigen Platz mehr zum Sitzen. Also an sein Bett kommt er nur durch den Gang und muss dann da sitzen auf dem Bett, ne? Oder liegen halt natürlich. Aber sowas, was wir so normalerweise haben, eine Couch und ein Sofa oder ein paar Sessel, wo man sich drumherum gruppieren, das gibt's bei ihm nicht. Also das wird alles auf den Zeitungen auch abgestellt, wenn er eine Tasse Tee hat. Ne? Und auf diesen Geheimnissen, diesen Geheimnispaketen, die die Welt erklären. Ne? Also das war schon irrwitzig irgendwie, ne? Und das ist, glaube ich, mehr ein psychisches Problem. Das nennt man ja, glaube ich, Messi. Ne? Also der sammelt halt einfach, ne? Genauso wie er Bücher sammelt. Der geht zum Beispiel an die Papiertonnen und guckt, ob da Bücher drin sind, ne? Und so, dass seine Wohnung so schwer ist, dass er wahrscheinlich irgendwann mal durchkracht, ne? Ich habe nur von ihm dann gehört, dass es irgendwann dann doch geschafft hat, die Packen zu beseitigen, ne? Also zumindest weniger. Wie es jetzt da in seiner Wohnung aussieht, weiß ich nicht. Aber deswegen mahne ich mich selber immer, dass ich, damit das nicht sich so sehr ansammelt, dass ich alle paar Tage diese Süddeutschen halt durchgehe, ne?
Das ist auch noch sehr gute Sprüche. Und Oskar Maria von Graf, der Graf, Oskar Maria Graf, das Leben seiner Geliebten. Ein Interview mit Lisa Hoffmann, die eine Affäre mit Oskar Maria Graf hatte und dann zur Romanfigur wurde. Diesen Roman, den sollte man mal lesen. Also, das ist diese kleine dünne Mappe schon bald zu Ende, man muss es nur machen.
Wir nutzen einfach das Gerät, das jeder von euch weidlich kennt. Noch ist es, Freunde, nicht zu spät. Das Ding, das man Papierkorb nennt.
Vergangene Donauwelten. Immer wieder werden in Kellern und Speichern erstaunliche Entdeckungen gemacht. In einem Nachlass finden sich auch die wunderbaren Fotografien des in Linz geborenen Künstlers Franz Weißmann, 1856-1938. Hier hat jemand ein Fotograf, Michael Geins, und für das Stadtarchiv Passau gesichert. Die sollte man sich doch mal anschauen. Da gibt es da vielleicht ein Buch drüber. Ganz schöne Bilder von Passau damals, aber auch das Hochwasser. Aber das sollte man sich ja mal wirklich immer wieder werden in Kellern und Speichern erstaunliche Entdeckungen gemacht und ich bin gerade dabei, alles wegzuschmeißen.
Also. Wir Ausschneider. Es kam fei, wie es kommen musste. Autorin holte die zerknüllte Seite wieder aus dem Papierkorb heraus.
Schnitt die Notiz aus und legte sie behutsam in das Kästchen für Merkwürdigkeiten.
Ich bin ziemlich sicher, dass sich wahrscheinlich viele Leute sehr ähnlich verhalten da mit dem.
Wir Ausschneider. Vom komplizierten Umgang mit Zeitungsausschnitten. Ein bayerisches Feuilleton von Henrike Leonhard. Gesprochen haben Annette Wunsch, Burkhard Dabinus, Andreas Neumann und Bettina von Webski. Technik Susanne Harasim, Redaktion und Regie Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2008.